Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ich bin Gesa Ufer. Herzlich willkommen.
Löschen.
Ignorieren.
Löschen.
Ignorieren.
8 Sekunden Zeit. Enthauptungen, Missbrauchsszenen, grausamste Gewaltexzesse, sogenannte Content-Moderatoren durchforsten das Netz nach verbotenen Inhalten. Sie sind sowas wie die digitale Müllabfuhr unserer Zeit. Doch diese Arbeit geht nicht spurlos an den Leuten vorbei, die sie ausüben müssen. In den USA wird jetzt eine Sammelklage von Content-Moderatoren gegen Facebook vorbereitet. Über die außerordentliche Belastung des Jobs sprechen wir mit dem Regisseur Hans Block. Gemeinsam mit Moritz Riesewick hat er die Arbeitsbedingungen der Content-Moderatoren im Film The Cleaners dokumentiert. Ich grüße Sie, Herr Block. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie müssen wir uns den Job genau vorstellen? Also sitzen da Leute, die nach dem Trial-and-Error-Prinzip im Grunde alles absuchen oder kriegen die schon nur noch vorgefiltert die gröbsten Verstöße auf den Tisch?
Also die sogenannten Content-Moderatoren sitzen oftmals weit entfernt von uns Usern, nämlich zum größten Teil auf den Philippinen, aber auch in Berlin kennen wir sie, in Warschau, Lissabon, aber eben auch in Amerika, wie wir jetzt erfahren haben, und sichten all das, was vorher entweder von einer Maschine als verdächtig markiert wurde oder was der User als etwas Verdächtiges gemeldet hat, und sortieren dann die Sachen aus, indem sie entscheiden, entweder man löscht etwas oder man lässt etwas auf der Plattform stehen.
Was sind das für Inhalte? Mit was haben die da täglich zu tun?
Ja, dadurch, dass natürlich sozusagen die nicht alles sichten, sondern schon vorgefiltert etwas geliefert bekommen, sind das wirklich die übelsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Also wir reden hier von Terrorpropaganda-Videos, in denen Leute enthauptet werden. Wir reden hier von jeglicher Form sexueller Gewalt, Pornografie, Kindesmissbrauchsfällen, schrecklichen Unfällen, wo Leichen zu sehen sind. Also all das, was man sich nicht vorstellen mag und was der Nutzer der sozialen Medien und die Nutzerin nicht sehen sollen, müssen die sichten und müssen entscheiden darüber, ob das zumutbar ist oder nicht. Und diese Arbeit hinterlässt natürlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern extreme Folgen, denn wenn man das 8 bis 10 Stunden am Tag tut, 5 bis 6 Tage die Woche, geht das nicht spurlos an einem vorbei.
Was sind da Ihre Erfahrungen? Was passiert mit Menschen, die dauerhaft so einer psychischen Belastung ausgesetzt sind? Also setzt da zynisch gesprochen nicht auch irgendwann doch so eine Art Gewöhnung ein?
Das ist ganz unterschiedlich, wie die Leute damit umgehen. Die Gewöhnung ist sicherlich ein Aspekt, den wir auch während unserer Recherche erfahren haben, dass man abstumpft, dass man unsensibel wird für das, was man dort sieht. Das haben viele beschrieben, dass die ersten Wochen die schlimmsten Wochen waren, weil man das erste Mal mit solch grausamen Inhalten konfrontiert war, und dann schleicht sich sozusagen eine Routine ein. Aber die Folgen und die Wunden, die diese Arbeit hinterlässt, die können mitunter auch erst Monate später oder Jahre später hervortreten. Also wir haben auch schon dort dokumentiert, dass Leute Essstörungen haben, einen Libidoverlust haben, alle möglichen Ängste, Alkoholismus, Depression, bis hin zu den schlimmstmöglichen Folgen, dass Leute sich durch diesen Job selbst umgebracht haben. Wir berichten über einen Fall, wo ein Mensch, ein Content-Moderator, für einen speziellen Account gearbeitet hat, in dem er nur Suizidvideos und Selbstverstümmelungsvideos durchsichten musste. Er hat mehrmals gebeten, dass er versetzt wird von dieser Stelle. Dem wurde nicht nachgegangen. Und dann hat sich schließlich selbst umgebracht. Also das ist der Preis für das sogenannte saubere Internet, was wir zahlen.
Diese Ausputzer des Netzes, die arbeiten ja meist über Subunternehmen. Sie arbeiten streng vertraulich. Ihr Dokumentarfilm ist auch deshalb in so einer Film-Noir-Ästhetik gedreht, wie ein Thriller. Und tatsächlich ist es ja auch nicht nur die Drecksarbeit, die diese Ausputzer erledigen. Sie tragen gleichzeitig eine enorm große Verantwortung. Inwiefern?
Ganz genau, denn nicht nur die seelische Gesundheit ist gefährdet, sondern auch die Meinungsfreiheit kann erkranken, wenn an einer der wichtigsten Stellen, nämlich unserer digitalen Welt, 18-, 19-jährige College Graduates, also Leute, die gerade die Schule verlassen haben, plötzlich darüber entscheiden, was in unserer digitalen Welt sichtbar wird und was nicht. Und Facebook und YouTube und Twitter sind schon lange nicht mehr nur Plattform, in denen Urlaubsbilder geteilt werden, sondern da findet Politik statt. Dort ist das die Informationsquelle für sehr, sehr viele junge Leute unserer Generation, die sich darüber informieren. Und es ist natürlich umso wichtiger, wer darüber entscheidet, was dort sichtbar ist und was nicht. Um ein Beispiel zu nennen, es gibt relativ viele sogenannte Bürgerjournalisten in Kriegsgebieten, die Zugänge zu Gebieten haben, wo ein Journalist gar nicht mehr hinkommt, um zu dokumentieren, was der Krieg für eine Auswirkung hat, beispielsweise in Syrien. Wenn diese Bilder plötzlich verloren gehen, gehen ganz wichtige Dokumente der Kriegsaufklärung verloren. Und wenn die einfach mal gelöscht werden, weil sie vielleicht nicht zumutbar sind oder weil sie die Werbeaufträge bei Facebook gefährden, weil es dann kein sicherer Space mehr ist, so wie sie es selbst nennen, dann ist das gefährlich für unsere Demokratie.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat jetzt angekündigt, mittelfristig einfach nochmal auf die immer besseren Fähigkeiten lernender Software setzen zu wollen. Bessere Software fordert auch Renate Künast von den Grünen hier in Deutschland. Ist das die Lösung des Problems oder was müsste sonst passieren?
Ja, leider kann ich da nur sehr pessimistisch sein, was die technische Innovation angeht, die natürlich oft aus dem Silicon Valley so als ein Heilmittel verkauft wird. Denn wir haben auch während der Recherche mit zum Beispiel Herrn Professor Robert Müller aus der TU Berlin gesprochen, der diese ganzen jungen Leute, die im Silicon Valley arbeitet, ausbildet, um Maschinen genau dafür zu bauen, dass das automatisch erkannt wird. Aber die Technik ist noch lange nicht so weit, denn sie kann einschätzen und analysieren, was auf dem Bild zu sehen ist. Also beispielsweise ein Pferd oder die Umrisse eines Geschlechtsorgans oder Blut. Aber viel entscheidender ist es, ein Bild zu interpretieren, also den Kontext eines Bildes zu erkennen. Eine Gewaltszene ist nicht gleich eine Gewaltszene. Sie kann gewaltverherrlichend sein, sie kann aufrufen zu Gewalt, sie kann Gewalt dokumentieren, also etwas, was wir sehen müssen. Sie kann auch satirisch gemeint sein oder es ist eine Szene eines Theaterstücks. Das ist ein sehr schmaler Grat, in dem man entscheiden muss und daran scheitern die Maschinen komplett. Und es gab einen Versuch im letzten Jahr von YouTube, eine solche künstliche Intelligenz auf die Plattform loszulassen. Und nur nach wenigen Tagen gab es hunderte von Aktivisten, die sich geäußert haben, dass plötzlich alle Inhalte gelöscht werden, die sie hochladen, kritische Inhalte. Und YouTube hat diese künstliche Intelligenz sofort wieder gestoppt, weil sie nur Fehler gemacht hat.
In den USA wird jetzt die erste Sammelklage sogenannter Content-Moderatoren gegen den Arbeitgeber Facebook vorbereitet. Über die grausamen Arbeitsbedingungen der Netzmüllabfuhr haben wir mit dem Regisseur des Films The Cleaners, Hans Block, gesprochen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Kernig dreinblickende Marlboro-Männer vor trostloser Brandmauer, ein übergroß plakatiertes Dessous-Model vor nackten Winterbäumen oder ein schicker, rotlackierter Neuwagen vor einer popligen Tankstelle. Max Regenberg lassen Werbeplakate im öffentlichen Raum nicht los. Seit 30 Jahren fotografiert er sie und mehr als 7000 Aufnahmen sind so entstanden. In Köln sind jetzt zahlreiche seiner Arbeiten zu sehen und von dort ist mir Max Regenberg jetzt zugeschaltet. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Sie zeigen genau diese Werbeplakate, von mir aus auch ästhetisch besonders ausdrucksstarke Werbeplakate, im öffentlichen Raum. Mhm. Warum? Was interessiert Sie da?
Ich bin Ende 77 nach Kanada ausgewandert. Ich bin richtig, also auch Immigrant dort gewesen und bin Ende 79 zurückgekommen nach Köln. Und dort habe ich diesen Wandel gesehen, dass auf ein paar Plakatflächen, zum Beispiel von Palmas, sowas hatte ich vorher nie gesehen. Das war nahe der Kunst. Dass zum Beispiel eben Onko Café ein Plakat gemacht hat, wo man denken konnte, Mensch, das ist doch praktisch Kurt Schwitters, der die Ursonate singt. Dass das in einer Reihe war, praktisch wie es der Schwitters hat damals, 1944 ist der, hat er seine Ursonate vorgetragen und sein Sohn hat das in London fotografiert. Und da gibt es einen Block sozusagen mit 9 Fotografien nebeneinander, wo er jedes Mal eine andere Mundbewegung macht und diese Ursonate. Und dann finde ich ein Plakat auf der Straße, wo ich dieses wiederfinde. Und wie ich dann später recherchiert habe, hat das ein Michael Schirner gemacht. Und das waren Kunststudenten, die wahrscheinlich keine von ihrer Kunst nicht leben konnten und sind in die Werbung gegangen und haben dann aber von hinten rum sozusagen den Kunstkontext mit aufs Plakat, also schleichend, also die haben und das war alles in Schwarz-Weiß auch. Man hätte denken können, das ist Konzeptkunst einfach. Ne?
Aber Herr Regenberg, Sie hätten doch jetzt einfach hergehen können und genau diese positiven gelungenen Beispiele sammeln können, indem Sie sie beispielsweise abfotografieren und zusammenstellen, so eine Art Archiv. Aber Sie zeigen ja mehr.
Ja.
Sie zeigen ja noch das Drumherum. Sie zeigen den Stadtraum und wie beides korreliert.
Genau. Und ich bin weder künstlerisch vorher auf dem Plan getreten. Eigentlich wollte ich Karriere als Werbefotograf machen und habe gesehen, dass die Gesellschaft als Ganzes in eine Bildgesellschaft geht. Ich wusste, das wird auch sich beschleunigen und wiederum beschleunigen. Ich hatte da noch nicht an Digitalität gedacht, aber ich habe gewusst, das Medium der Fotografie wird eine solche Wichtigkeit bekommen oder eine Akzeptanz bekommen, weil es vorher ja auch verpönt war oder es hat ein kleines Highlight mit der Konzeptkunst, weil die Konzeptkünstler sich des Mediums bedient haben, da ist die Fotografie ein bisschen anerkannt worden, aber so als eigenes Medium, dass das für Menschen wichtig wird, also für ihre Persönlichkeitsentwicklung, das wusste ich, das Plakat, weil es ein Bildsystem ist, was neben der Hochkunst existiert, also jetzt museal, im ruhenden Raum, im leisen Raum, dagegen in dieser hot, urbanen Landschaft, tritt dieses Plakat auf und ich muss mich dazu verhalten.
Sie sagen, wir leben heute in einer Bildgesellschaft, wir werden geflutet von Bildern, die Digitalisierung hat mit dazu beigetragen. Aber was ist es genau, was Sie heute interessiert, wenn Sie Werbung im öffentlichen Raum abbilden? Also sind das immer noch bestimmte Produkte oder ist das immer noch dieser harte Kontrast zwischen der Werbewelt und der tatsächlichen? Was ist es heute angesichts dieser Bilderflut?
Ja, überlegen Sie sich diesen Missstand mit Volkswagen. Dieselgate, was sie in Amerika gemacht haben. Und wenn ich jetzt auf die Straße gehe und sehe, mit welcher Arroganz Volkswagen ihre Autos pushen, also die sind praktisch wieder das Plakat, das ist ja eigentlich ein vergangenes Medium, die benutzen das so dermaßen, die brauchen diesen Multiplikator ihre Autos bildlich, auch im Vollmilieu der Verführung sozusagen auch abzubilden, dass ich da nicht drüber wegsehen kann, wie stark Volkswagen ihre Produkte, wie man Stimmung macht wieder, wie man emotionalisiert, also das haben wollen und dass das andere vergessen ist. Sozusagen man übertüncht mit einem Bild, mit der Visualität, die wirkliche Problematik, die auch dahinter steckt, das wird dann vergessen. Das ist wie, als wollten die das tillen oder so. Ne? Und das ist so. Und die kommen mit so vielen verschiedenen Motiven im Moment auf den Markt, dass ich eben sage, dass das gehört einfach dazu, das muss ich eben noch machen. So.
Werbung verführt, Werbung sorgt für Bedürfnisse, die vorher gar nicht da war. Mhm. Jetzt wird Werbung entsprechend auch immer stärker reglementiert. Also Alkohol und Zigaretten zum Beispiel dürfen nur noch sehr eingeschränkt beworben werden. In Berlin gibt es gerade eine Initiative, die sich für eine komplett werbefreie Stadt einsetzt. Was halten Sie von solchen Vorstößen?
Ich habe ja, wie gesagt, ich habe mich ja durch meine Arbeit von diesen Bildern auch befreit. Ich kann die auch übersehen und ich kann damit umgehen. Ich habe davon gesehen, dass ich mich davon sozusagen befreien kann, meinen Kopf entleeren kann wieder und mich toucht Visualität nicht, wie soll man sagen, das greift mich nicht an, das greift meine Seele nicht an. Und mit jedem Foto, was ich mache, tille ich ein gesehenes Bild sozusagen im Kopf und schaffe mir damit Freiräume für mein tägliches Leben, dass ich ohne Bilder auskomme. So.
Die Bestie Werbung zähmen, indem man sie fotografiert. Max Regenberg, vielen Dank für das Gespräch. Und wenn Sie, werte Hörerinnen und Hörer, neugierig geworden sind, derzeit sind viele Arbeiten von Max Regenberg in Köln in der Galerie Zander und im Museum Ludwig zu sehen. Danke, schönen Tag nach Köln.
Ja, danke.
Gestern Abend wurde an der Berliner Akademie der Künste das Archiv des Dokumentarfilmers und Brecht-Schülers Peter Vogt eröffnet. Eine gute Gelegenheit, Bekanntschaft mit einer Person zu machen, deren Nachlass, wie der vieler anderer, viel zu lange in den Archiven auf Beforschung und Entdeckung gewartet hat. Matthias Dell hat zu Peter Vogt recherchiert.
Insgesamt sind es 6 laufende Meter nach dem Umverpacken geworden. Das heißt, wir haben 39 DIN A4 Archivkästen, 6 DIN A3 Archivkästen und 12 extra Fotoordner.
Annette Schuburz vom Brecht-Archiv führt durch die Räumlichkeiten in der Berliner Chausseestraße. Im Zwischenlager finden sich
die Fotoordner. Ich nehme eine runter. Das sind sogenannte Klappordner mit Abheftmechanik, in denen dann die einzelnen Fotos in Folien abgeheftet werden. Und auch für die Nutzung sind sie so besser zugänglich.
Fotos spielen eine bedeutende Rolle im Werk des späteren Dokumentarfilmers. Die Wertschätzung für Bilddokumente hatte der 1933 geborene Vogt als Assistent bei Bertolt Brecht gelernt. Wie der Filmhistoriker Günther Akte in einer Anekdote erzählt.
Das BE brauchte ein Hitlerfoto und es war dann Anfang der 50er Jahre natürlich sehr schwer in der DDR ein Hitlerfoto zu kriegen. Brecht hatte eins.
Also fuhr der jüngste Mitarbeiter raus nach Bukow und entdeckte dort weiteres Material, das der Dichter im Exil gesammelt hatte. Bilder, Zeitungsausschnitte. Vogt wurde selbst zu einem Sammler. Zu einer Art Bilddatenbank auf zwei Beinen. Als in den 80er Jahren das Marx-Engels-Forum in Berlin errichtet wurde, ergatterte Vogt gemeinsam mit dem Fotografen Arno Fischer einen luxuriösen Auftrag. In die Stelen neben dem Denkmal sollten Fotos aus der Geschichte der Arbeiterbewegung eingearbeitet werden. Fischer und Vogt
konnten an den renommiertesten Fotoagenturen der Welt recherchieren und arbeiten. Also bei Magnum waren die waren im Historischen Museum in Moskau.
Zu paradiesischen Bedingungen. Günther Akte.
Urheberrecht und Honorar und sowas, das war alles liberal geklärt, sagen wir mal so. Ja? Im Unterschied zu heute halt. Ne?
Man darf sich den Autodidakten Peter Vogt also durchaus als Glückskind vorstellen. Nach Brechts Tod entwickelte er sich im Trickfilmstudio der DEFA in Dresden zu einem Könner bei der Bildmontage. Das führte ihn in das Studio H&S zu Heinowski und Scheumann, den filmischen Klassenkämpfern, die privilegiert waren wie niemand sonst bei Fernsehen und Film der DDR. H&S konnten in der ganzen Welt drehen und waren bekannt durch ihren Söldnerfilm Der lachende Mann. Für Vogt bedeutete das wiederum eine luxuriöse Arbeitssituation.
Er hatte einen eigenen Raum mit dem eigenen Schneidetisch und konnte da seine Filme machen. Das gab es sonst in DEFA-Stockfilmschachen nirgendwo. Da gab es harte Planauflagen, da gab es Geldprobleme, Transportprobleme, Benzinprobleme und. Und das war dort alles gar nicht.
Günther Akte hat im Verlag Neues Leben gerade einen Band mit Texten von und über Vogts Filmarbeit veröffentlicht. Und er hat eine kleine Werkschau kuratiert, die bis 29. September im Berliner Zeughauskino zu sehen ist. So lassen sich Vogts, wie man heute sagen würde, Found-Footage-Arbeiten wiederentdecken. Martha Lehmann etwa von 1972. Die Rekonstruktion des Lebens einer Bahnwärterin aus ihrem Nachlass.
Einmal hatte sie aus einer illustrierten Zeitung das Bild eines unbekannten Soldaten ausgeschnitten.
So liegt vielleicht auch mein Rudi im Osten. Einfach unfassbar.
Und doch sah sie ihn wohl immer noch inmitten der kleinen Familie. Wenn auch nicht mehr auf Erden.
Helmut Schulleiter, Rudi im Himmel, Walter Umschüler, Papa Rentner, Mama bei der Bahn.
Notiert alles auf kleinsten Zetteln und Schnipseln. Aufgrund der Heinowski-Scheumann-Privilegien konnte auch Vogt reisen und im Westen drehen. Wie 1975 ohne Arbeit, eine Studie über Arbeitslose. In Knabenjahre von 1989 befragt Vogt vier Herren seines Alters und sich selbst zum Aufwachsen unter Hitler. Ein Pfarrer erzählt von einer Begegnung mit Juden im Kaftan.
Mich fragte, sind die arbeitslos? Was ist da los? Warum sitzen die auf der Straße? Warum sind die so seltsam angezogen? Mein Großvater eben nur sagte, schau hin, das sind Juden. Schau hin, Kind.
Die Ahnung des Grauens als Kindheitserinnerung. Und wie kann man sich an den Menschen Peter Vogt erinnern, Günther Akte?
Er war ein ruhiger, angenehmer, anspruchsvoller Partner. Also man musste sich schon auf ihn einstellen. Man musste damit rechnen, dass man auf eine Frage eine Antwort bekam, die sehr unerwartet war.
Ein Beispiel aus einem Interview von vor einigen Jahren, wo der Frager was zum Einfluss von Brecht auf den 2015 gestorbenen Vogt wissen will.
Also hat sie auch noch in ihrer Entwicklung sehr persönlich geprägt und beeinflusst?
Nee, also als ich zu Brecht kam, kam ich schon von Brecht.
Ach so?
So, ich kannte alles.
Aha.
Ja.
Aha.
Der, sagen wir, eher selbstbewusste Dokumentarfilmer und Brecht-Schüler Peter Vogt, porträtiert von Matthias Dell. Blick auf den Kalender, schon wieder Mittwoch und damit schon wieder Zeit für die Filme der Woche, die morgen ins Kino kommen. Christian Berndt mit drei der wichtigsten.
Laura!
Rocío!
Mama! Deine Schwester ist da, komm runter! Laura, gespielt von Penelope Cruz, ist zur Hochzeit ihrer Schwester aus Argentinien ins spanische Heimatdorf gereist. Es wird ein heiteres Wiedersehen. Dabei trifft sie auch ihre Jugendliebe Paco, gespielt von Javier Bardem, wieder.
Hola, wie geht's?
Jedes Mal, wenn du aus Argentinien kommst, hast du ein Kind mehr.
Die gelingen mir, wie du siehst.
Der Psychothriller Offenes Geheimnis beginnt in stimmungsvoll südlicher Atmosphäre. Die Hochzeit wird zum rauschenden Fest. Doch als Laura nachts nach ihrer Tochter schauen will, ist diese verschwunden. Kurz danach kommt eine SMS mit einer Lösegeldforderung. Schnell wird klar, dass die Entführer aus dem engsten Familienumfeld stammen müssen. Jetzt ist jeder verdächtig, sogar Lauras eigener Mann.
Laura, vertraust du deinem Mann vollkommen?
Der zweifach Oscar-gekrönte iranische Regisseur Asghar Farhadi versteht es, die harmonische Anfangsstimmung komplett in eine unheimliche Atmosphäre des Misstrauens zu drehen. Wenn auf Videoaufnahmen von der Hochzeit nach Komplizen der Entführer gesucht wird, verwandelt sich das fröhliche Fest in einen feindlichen Ort. Man spürt diesen elementaren Vertrauensverlust immer wieder in Farhadis Filmen, in denen sich die zersetzende Kraft der Repression in seiner eigenen Heimat ausdrückt. In Offenes Geheimnis entwirft er das Psychogramm einer vom wirtschaftlichen Niedergang zerrissenen Dorfgemeinschaft. Die psychologische Dynamik und Intensität, mit der Farhadi das Dickicht aus Misstrauen und Verrat beschreibt, ist virtuos. Von einer sehr persönlichen Vergangenheitsbewältigung erzählt der deutsche Dokumentarfilm Nachlass. Kinder und Enkel von hochrangigen Nazitätern und Holocaust-Opfern sprechen über ihre Familien. Eine Psychoanalytikerin erzählt, wie sie erst als Jugendliche erfuhr, dass ihr Vater ein ranghoher Nazi war. Die Enkelin eines Holocaust-Überlebenden berichtet davon, wie wenig der Großvater von ihrem Umzug von Israel nach Berlin hielt.
Hat dein Großvater verstanden, dass du nach Deutschland gegangen bist?
Nein, ganz eindeutig. Nein, nein, nein und nochmal nein.
Das Dokumentarfilmer-Duo Christoph Hübner und Gabriele Voss zeigt die Interviews ohne Kommentar. Die Namen der Interviewten erfährt man erst im Abspann. Das lässt die Erfahrungen von kaum vorstellbarer familiärer Verdrängung irritierend alltäglich erscheinen. Dem Film gelingen nahegehende Einblicke in die Gefühlslage der Nachkommen von Tätern und Opfern, ohne die Perspektiven zu verwischen. Im Gegenteil, die Erfahrungen könnten nicht gegensätzlicher sein, aber wie tiefgehend sich die Erlebnisse der Zeitzeugen auf die Enkel sowohl von Opfern als auch Tätern übertragen, vermittelt der Film sehr nachvollziehbar. Vom abenteuerlichen Ausbruch eines jungen Mädchens erzählt der französische Spielfilm Ava. Die 13-jährige Ava erhält die erschütternde Diagnose, dass sie bald ihr Augenlicht verlieren wird. Auf den Schock reagiert sie zwiespältig. Sie hat Selbstmordgedanken, aber auch heftige Sommergefühle. Im familiären Strandurlaub löst die Begegnung mit einem Roma-Jungen ein unbestimmtes Verlangen bei ihr aus.
Sein Gesicht ist wirklich unglaublich. Es hätte mich umgebracht, es nicht zu sehen. Und deswegen will ich ihn wiedersehen. Ich will ihn retten und ich will gerettet werden.
Der verwegene Jugendliche mit den wilden schwarzen Haaren weckt in Ava ein Gefühl von lustvoller Auflehnung und sie folgt Juan, der in einem alten Bunker am Strand haust. Der will erstmal nichts von dem forschen Mädchen wissen.
Platz nicht so dämlich.
Aber Ava lässt nicht locker und Juan beißt an. Der französischen Regisseurin Léa Missis gelingt in ihrem Spielfilmdebüt etwas Erstaunliches. Aus der Geschichte einer tragischen Krankheit macht sie ein romantisches Coming-of-Age-Abenteuer der prallen Lebenslust. Bei Ava fallen erwachende Sexualität und Endzeitstimmung zusammen. Die Folge ist ein geradezu existenzialistisches Freiheitsgefühl. Sie taucht in Juans kriminelle Außenseiterwelt ein und wie Missus diesen Ausbruch in immer wieder überraschende Bilder packt, ist mitreißend. Wenn die beiden sich angemalt wie Stammeskrieger auf den Raubzug machen, wirkt das auf eine unverfroren naive Art utopisch, die an das Kino der Nouvelle Vague erinnert. Der Film verkörpert einen optimistischen Glauben an die revolutionäre Kraft der Fantasie, wie er im Kino selten geworden ist.
Ava, Offenes Geheimnis und Nachlass, alle drei Filme laufen ab morgen im Kino. Und das war's vom Kompressor für heute. Ich bin Gesa Ufer. Schönen guten Tag noch. Tschüss.